Und sobald er dann aus diesem engsten Bereich draußen ist, am Anfang merkt man, er tut nichts, ja, und jetzt da helfen sie ihm. Sie helfen ihm, da loszukommen von all seinen Gütern, von der ganzen Stadt. Er kann es nicht fassen, aber er muss jetzt raus. Und er muss sich jetzt trennen von all dem. Und sobald er Lot aus dem verderbenbringenden Zustand heraus ist, sozusagen, die erste Strecke, ja, sobald er aus der Stadt heraus ist, dann, Vers 17, als sie ihn hinausgebracht hatten, sprach er: Rette deine Seele und sieh nicht hinter dich. Dieser Er, da haben wir gestern drüber nachgedacht, wer ist er? Manche Übersetzungen haben sprach einer. Ich habe nachgesehen, im Hebräischen steht tatsächlich sprach er. Aber ich muss doch sagen, der Zusammenhang, vom Zusammenhang muss man hier dann schon schließen, dass wahrscheinlich irgendeiner der Engel gemeint ist, der Wortführer war wahrscheinlich. Zuerst dachte ich, das sei der Herr, der hier sprach, aber das müsste dann wohl extra gesagt werden. Dann sprach der Herr oder sprach Gott oder so, aber das steht hier nicht. Also nehmen wir an, dass die Übersetzer hier richtig getan haben, wenn sie übersetzt haben, dann sprach einer von den beiden. Ja. Oder man könnte einfach schreiben, sprach er, nämlich der Wortführer der Engel, sprach er: Rette deine Seele und sieh nicht hinter dich, bleib auch nicht stehen in der ganzen Ebene, rette dich ins Bergland, damit du nicht weggerafft wirst. Viermal wird hier angewiesen, rette dich, es geht um dein Leben, schau nicht zurück, bleib nicht stehen, rette dich auf den Berg. Jetzt muss Lot was tun. Bis jetzt hat Lot sich ziehen lassen von den Engeln, aber jetzt muss er was tun. Jetzt ist er aus der ärgsten Gefahrenzone und jetzt muss er mithelfen, mitarbeiten. Also hier sieht man, wie Gott arbeitet, wenn er einen Menschen rettet. Gott tut sehr viel, um eine Seele zu retten. Und er wirbt um die Seele und er will sie rausreißen aus dem verlorenen Zustand. Und er verwendet gewisse Dinge in unserem Leben, die uns wachrütteln und zeigen, wie ernst die Sache ist. Aber dann, der Mensch muss jetzt mitmachen. Jetzt ist der Mensch aufgerufen, sich retten zu lassen. Kann nicht wieder jetzt, ich bleibe doch lieber in Sodom zurück. Also hier sieht man, wie Gott rettet. Beim Rettungswerk selbst tut alles Gott, aber es ist nicht so, dass Gott den Menschen überrumpelt. Der Mensch muss Ja sagen, wenn Gott ihn retten möchte. Gott kommt, Gott reißt sie raus, führt sie raus. Aber jetzt muss Lot Ja sagen und muss sich retten lassen. So ist es auch bei der Rettung des Menschen aus der Sünde. Gott hat seinen Sohn gesandt. Gott wirbt um die Seele. Gott schickt Menschen, die einem intensiv das Wort Gottes erklären. Die einem durch und durch, da geht es einem durch und durch und man wird wachgerüttelt. Und dann ist die Frage, lässt du dich retten oder nicht? Ich weiß nicht, ob alle gerettet sind, die hier sitzen. Wahrscheinlich nicht. Lass dich retten. Lass dich retten. Wenn du noch nicht weißt, dass du wirklich Kind Gottes bist, lass dich retten. Hier sehen wir, wie Gott rettet. Er ist sehr dringlich, aber jetzt kommt Lot dran. Jetzt musst du gehen, Lot. Jetzt schiebe ich dich nicht auf den Berg hinauf. Jetzt bist du dran. Rette deine Seele. Sieh nicht zurück. Bleib nicht stehen. Rette dich auf den Berg. Aber Lot sprach zu ihnen, ach nein, mein Herr, siehe, dein Knecht hat Gnade gefunden in deinen Augen. Also hier, der Engel ist hier angesprochen. Siehe, dein Knecht, also hier sagt Lot, ich bin der Knecht im Sinne von, ja, ich bin ein Knecht Gottes und ich weiß, ihr seid göttliche Personen und handelt im Auftrag Gottes. Siehe, dein Knecht hat Gnade gefunden in deinen Augen und du hast deine Güte groß gemacht, die du an mir erwiesen hast, meine Seele am Leben zu erhalten. Aber ich vermag mich nicht, ins Bergland zu retten. Es könnte mich das Unglück ereilen, dass ich sterben müsste. Welche eine Logik. Gott will ihn retten und das ist ihm sehr klar gemacht worden. Deshalb haben die Engel ihn herausgerissen aus der Stadt, um ihn zu retten, dass er nicht jetzt umkommt. Mittlerweile fiel noch kein Feuer vom Himmel, bitte. Die Kinder, all diese, wenn ihr als Kinder Kinderbibeln gelesen habt, da sieht man, das Feuer fällt schon raus, während sie fällt schon runter, während sie rauslaufen. Gar nichts war. Alles war noch ruhig. Es war Nacht. Nichts hat sich gerührt. Nur die laufen durch die Straßen und laufen raus. Immer noch rührt sich gar nichts. Die Engel sagen, jetzt lauft, was ihr könnt. Rettet euch auf den Berg. Und jetzt kommt die Unlogik des Unglaubens. Die Unlogik, das heißt, er denkt, jetzt wird er sterben. Ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht auf den Berg hinauf. Es könnte mich das Unglück ereilen und dann müsste ich sterben. Nein, dazu hat er dich ja herausgeführt, dass du nicht sterben musst. Wenn Gott ihn retten will, dann kann er nicht dein Unheil ereilen. Wenn Gott rettet, dann darf der Mensch nicht sagen, ich kann nicht. Gott will dich retten. Nein, ich kann nicht. Doch, Gott will dich retten. Ich erinnere mich an eine junge Frau. Ich war damals sehr jung. Und es war eigentlich nicht typisch für mich, dass ich Leute so direkt angeredet habe. Sie war in der Bibelstunde. Und sie, oder war es Gebetsstunde, ich weiß nicht mehr. Sie kam mit den anderen. Sie war eindeutig nicht gläubig, nicht bekehrt. Und man spürte, sie war sehr getroffen. Sie war sehr bewegt innerlich. Und ich habe gesagt, willst du nicht den Herrn annehmen? Willst du dich nicht bekehren? Wir haben so geredet, dann sagt sie, da habe ich gemerkt, sie will nichts reden, sie traut sich nicht. Wir sind gerade ins Nachbarzimmer gegangen, hinüber, wo es ein bisschen ruhiger war. Da habe ich gesagt, du musst den Herrn Jesus jetzt annehmen. Du musst dich jetzt retten lassen. Bete jetzt, ruf ihn an, habe ich zu ihr gesagt. Und sie, ich kann nicht. Und ich bin selbst verwundert gewesen über mich, was ich dann gesagt habe. Ich habe gesagt, du willst nicht. Dann ist sie zusammengebrochen. Das war genau der Punkt. Ich will nicht. Und dann hat sie gesagt, dann hat sie gebetet. Hat sie Jesus Christus zu ihm gerufen, dass er sie retten möge. Und sie hat ihn angenommen, den Herrn. Das ging sehr schnell. Wir gingen zurück zu den anderen und sie sagte, sie hat den Herrn angenommen und strahlte. Sie war schon vorbereitet. Sie hatte schon einiges gewusst. Du willst nicht. Wer sagt, ich kann nicht, der sagt, ich will nicht. Das ist das Problem. Der Wille. Ich kann nicht. Ich vermag mich nicht, ins Bergland zu retten. Es könnte mich das Unglück ereilen, sodass ich sterben müsste. Nun, der Herr ist sehr gnädig, er macht alles leichter, also so leicht, wie es nur geht. Jetzt macht Lot also den Vorschlag, sieh doch, diese Stadt da ist nahe, dass ich dahin fliehen könnte. Und sie ist klein. Die Stadt heißt Zoar, und Zoar heißt klein. Zoar. Und sie ist klein, ich könnte mich dahin retten. Ist sie doch klein, damit meine Seele am Leben bleibe. Da sprach er zu ihm, und jetzt sehen wir, wie gnädig der Herr ist. Da sprach er zu ihm, siehe, auch darin habe ich dich angesehen, dass ich die Stadt nicht umkehre, von der du redest. Also hat jetzt Gott diese Stadt Zoar verschont, weil Lot sich da hineinretten konnte. Er und seine Töchter, wegen drei Leuten, hat eine ganze Stadt verschont. Das ist große Gnade Gottes. Eile und rette dich dorthin, denn ich kann nicht tun, bis du dir hineingekommen bist. Daher wird diese Stadt Zoar genannt, klein. Also Gott hat sich entschieden, so lange mit dem Gericht zu warten, bis die Seinen gerettet sind. Das ist die Art, wie Gott vorgeht, wenn er richtet. Auch eines Tages, wenn er die Welt richten wird. Gott wird eines Tages die Welt richten. Der Herr Jesus wird eines Tages wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Aber vorher wird er die Gläubigen herausholen. Matthäus 24 lesen wir das. Er wird Er wird erscheinen in den Wolken des Himmels. Und dann wird er die Engel aussenden. Und was machen die Engel? Ganz schnell, blitzschnell werden die Gläubigen zusammengesammelt. Er wird seine Engel aussenden und sie werden die Erwählten sammeln, von einem Himmelsende bis zum anderen Himmelsende. Also von Horizont zu Horizont werden die Gläubigen gesammelt. Zu ihm hin, in die Luft, dem Herrn entgegen. Und dann kommt das Gericht. Dann findet das Gericht statt. Also zuerst die Rettung der Gläubigen, dann kommt das Gericht. Also Vers 21, siehe, auch darin habe ich dich angesehen, dass ich die Stadt nicht umkehre, von der du redest. Eile und rette dich dorthin, denn ich kann nichts tun, bis du hineingekommen bist. Vers 23, und die Sonne ging auf über der Erde, als Lot in Zoar ankam. Und erst jetzt, merken wir das gut, erst jetzt kommt Feuer vom Himmel. Nachdem die Rettungsaktion abgeschlossen ist, da, Vers 24, da ließ Jahwe auf Sodom und Gomorra Schwefel und Feuer regnen von Jahwe, vom Himmel herab. Manche Gläubige haben sich gefragt, was heißt das? Jahwe ließ regnen von Jahwe. War da ein Jahwe unten und ein Jahwe oben oder wie war das? Nein, das ist eine hebräische Ausdrucksweise. Das heißt einfach, Gott ließ regnen von oben, von sich, vom Himmel her, von Jahwe her. Das, sowas kommt öfters vor in der Bibel. Zum Beispiel bei Salomo heißt es, bei Salomo ist es auch die Rede, in 1. Könige 8 heißt es einmal, da versammelte Salomo die Ältesten zum König Salomo. Ja? Salomo versammelte die Älteste zum Salomo, zum König Salomo hin. Ja? Sind nicht zwei Salomo, nur ein Salomo. Also hier nicht zwei Jahwe, sondern nur ein Jahwe. Der Herr ließ also Feuer und Schwefel regnen. Schrecklich, schreckliches Gericht. Und er stürzte die Städte um und die ganze Gegend und alle Bewohner der Städte und des Gewächs des Erdbodens. Vers 25. Und dann Vers 26. Und seine Frau, nämlich Lots Frau, sah hinter sich, oder man könnte hier sagen, man müsste hier wohl übersetzen mit Vorvergangenheit. Und seine Frau hatte hinter sich gesehen, hatte hin zurückgeschaut. Und sie war zu einer Salzsäule geworden. Als sie da rausgezogen waren, als sie herausgelaufen waren, das durfte ja niemand zurücksehen, erst jetzt stellen sie es fest. Jetzt stellen sie fest, die Frau ist nicht da. Sie hat zurückgeschaut. Ihr Herz war in Sodom geblieben und sie wurde nicht gerettet. Nicht gerettet. Jetzt wird sie zu einer Salzsäule. Jemand hat mal gesagt, hätte Lots Frau im Leben mehr Salzkraft gehabt, dann hätte sie nicht im Tode zu einer Salzsäule werden müssen. Sie hatte zurückgeschaut, nicht um das Feuer zu sehen, da gab es noch kein Feuer, sondern weil sie sich zurücksehnte nach dem, was sie alles verlassen hat müssen. Ihr Herz blieb dort, im Sodom. Wenn ein Mensch halbherzig sich bekehren will, dann soll er sich nicht bekehren. Wenn du dich bekehren willst und du willst doch noch die Welt haben, dann bekehr dich lieber nicht. Es ist keine echte Bekehrung. Dann schmeckt diese Welt. Dann riecht ein Gestank dieser Welt. Und schmeckt diesen Ekel dieser Welt. Und sammle mal deine Erfahrungen, was diese Welt zu bieten hat. Nichts. Wirklich nichts. Zeitlicher Genuss der Sünde und dann stellt sich heraus, ich bin betrogen worden. Hunderte und Aberhunderte und Tausende haben es festgestellt. Ich bin betrogen worden. Epheser 4, die betrügerischen Lüste, die den Menschen zugrunde richten. Das Leben nach dem Lustprinzip richtet einen zugrunde. Heute gibt es so einen Spruch, ich habe keine Lust. Ja, wenn du nach dem Lustprinzip lebst, dann richtest du dich zugrunde, sagt Epheser 4. Ich glaube, es ist Vers 22 oder so. Vielleicht lesen wir es kurz. Vers 22. Abzulegen, was die frühere Lebensführung betrifft, den alten Menschen, der dabei ist, zugrunde zu gehen infolge der betrügerischen Lüste. Der Mensch geht zugrunde, der alte Mensch, der geht zugrunde wegen der betrügerischen Lüste. Man lebt nach den Begierden, man lebt nach den Wünschen. Und man macht sich dabei innerlich kaputt. Innerlich. Innerlich wird man hart, wird man kaputt von Gott her gesehen. Unbrauchbar. Ich habe einen Menschen gesehen, das war ein Spötter. Und er lebte ein liederliches Leben. Und er wurde alt. Ich glaube, er war über 80 und ich habe ihn dann ein paar Tage oder Wochen vor seinem Tod habe ich ihn noch gesehen, habe ich ihn noch besucht im Altersheim und ich habe noch einen kleinen Versuch gewagt und habe den Namen Jesus Christus fallen lassen. Er hat geheult, nicht wegen Jesus Christus, geheult wegen seinen Schmerzen, weil seine Füße nicht mehr können und dieser hartgesottene Kerl, geheult wegen seinen Schmerzen. Und sobald ich den Namen Jesu Christi fallen ließ, wisst ihr, was er gemacht hat? Gelacht und gespottet in seinen Schmerzen. Ich habe mir gedacht, schrecklich, schrecklich. Und dann ist er gestorben. Ein paar Wochen später. Ungerettet, kaputt gemacht, völlig kaputt gemacht durch betrügerische Lüste. Nun, die Frau, ihr Herz war in Sodom geblieben. Vers 29, und es geschah, Vers 27, und Abraham machte sich früh auf am Morgen an dem Ort, wo er vor dem Herrn gestanden hatte, vor Jahwe gestanden hatte, und richtete sein Angesicht gegen Sodom und Gomorra und alles Land der Gegend und schaute, und siehe, da stieg Rauch auf vom Lande wie der Rauch eines Ofens. Und es geschah, als Gott die Städte in der Gegend verderbte, gedachte er an Abraham und führte Lot mitten aus der Umstürzung, als er die Städte umstürzte, in denen Lot gewohnt hatte. Hier ist die Zusammenfassung. Das ist oft im biblischen Bericht so, dass dann wird es nochmal wiederholt oder so zusammenfassend wiederholt. Als Gott die Städte in der Gegend verderbte, gedachte er an Abraham und führte Lot heraus. Er dachte an die Gebete Abrahams, er dachte an das Flehen Abrahams. Herr, wenn nur zehn Gerechte. Und er wusste, dass Abraham an Lot dachte. Führte ihn heraus. Einst hatte Abraham Lot mit dem Schwert gerettet, jetzt hat Abraham den Lot mit dem Gebet gerettet. Früher hat er ihn mit dem Schwert aus einer Not gerettet, jetzt hat er ihn mit dem Gebet aus einer viel, viel größeren Not gerettet. Die Gebete Abrahams waren sehr wohl wirksam, sonst würde das jetzt nicht stehen. Was viele Leute sagen, ja, Gott tut ja doch, was er will. Gott tut nicht, was er will. Gott geht auf unsere Gebete ein, sonst würde das hier nicht so stehen. Er gedachte an Abraham. Also Abrahams Gebet war ein wichtiger Faktor in der Rettung und Bewahrung des Lot. Heute ist es auch so. Unsere Gebete sind ein wichtiger Faktor im Bewahren unserer geliebten Geschwister, die vielleicht gefährliche Wege gehen. Die Gebete sind ein ganz wichtiger Faktor und wenn Gemeinde Jesu bewahrt werden soll, muss Gemeinde Jesu beten. Wollen wir beten und möchte der Herr uns immer wieder erinnern, dass wir beten sollen, dass wir in der Fürbitte stehen. Das Gebet für Gläubige ist ein entscheidender Faktor, dass sie bewahrt bleiben vor gefährlichen Stürzen, vor dem Abgleiten. Und wir lesen weiter. In Vers 30 bis 38 kommt jetzt der Plan der Töchter Lots, vom Vater sich Samen zu verschaffen. Und wir lesen Vers 30, und Lot zog weg von Zoar und blieb auf dem Bergland mit seinen beiden Töchtern, denn er fürchtete sich, in Zoar zu bleiben. Lot hat alles verloren, seinen Besitz, seine Frau, seine Schwiegersöhne, seine Schafe und Ziegen, sein Haus, alles verloren. Und jetzt lebt er in Angst, die Angst, dass Gott das vielleicht jetzt noch zornig wird auf die Stadt Zoar. Und jetzt kommen vielleicht noch die Nachbeben. Und jetzt kommt noch vielleicht das Feuer auf Zoar auch noch. Das ist die Unlogik des Unglaubens. Gott hat es zugelassen, dass er nach Zoar ziehen darf. Dann wird Gott hat Zoar verschont wegen Lot. Aber er ist wieder voller Angst, voller Unglauben. Er misstraut dem Wort, das Gott gesagt hat in Vers 21, im Auftrag, was die Engel im Auftrag Gottes gesagt haben. Siehe, auch daran habe ich dich angesehen, dass ich die Stadt nicht umkehre, von der du redetest. Gott hat ja gesagt, er wird die Stadt nicht umkehren, nicht vernichten. Aber Unglaube kommt aus Angst oder Angst kommt aus Unglaube, das hängt beides zusammen. Der endet als Höhlenmensch. Ein Höhlenmensch am Berg dort oben. Er blieb in einer Höhle mit seinen beiden Töchtern. Und er willigt ein, betrunken zu werden, lässt sich besoffen machen von seinen Töchtern. Lots Töchter, das fällt uns auf, ihr Name wird nie genannt. Niemand weiß, wie die Töchter geheißen haben. Ist auch bezeichnend. Geringe Bedeutung. Sie waren, letztlich waren sie so wie die Leute in Sodom. Vers 31, da sprach die Erstgeborene zu der Jüngeren, unser Vater ist alt und kein Mann ist mehr im Lande, der zu uns eingehen könnte nach der Weise aller Welt. Sie sind ungläubig in ihrem Denken. Sie meine, Gott hätte keine Ehemänner mehr für sie bereit. Die ganze Welt ist untergegangen, meinen sie. Wenn Sodom deine Welt ist und Sodom zerstört wird, dann gibt es in der Welt keine Männer mehr, oder? Eigene Wege. Beten war für sie kein Thema. Beten ist ein Fremdwort für sie. Gott vertrauen ist ein Fremdwort. Sie hatten gelernt von Papa und Mama. Die haben wahrscheinlich selten gebetet. Inzucht hatten sie gelernt von Sodom. Es war eine der Sünden Sodoms. Lot ist verantwortlich, weil er seine Kinder nicht vor diesem bösen Einfluss bewahrt hat. Er hätte nicht nach Sodom ziehen sollen, hätte seine Kinder verschonen sollen vor diesem Einfluss. Mein Bruder hat mal gesagt, wir müssen alles unternehmen, unsere Kinder vor schlechten Einfluss zu bewahren. Das ist schwieriger und schwieriger. Die Kinder brauchen viel Nähe der Eltern, viel Korrektur durch die Eltern, brauchen viel immer wieder drüber reden. Was hast du da, was habt ihr gemacht in der Schule und so weiter. Dass man korrigieren kann, wenn sie irgendwas gehört haben, was nicht der Wahrheit entspricht. Viel Gespräch mit den Eltern. Die Eltern müssen in der Nähe der Kinder sein. Wenn die Eltern die ganze Zeit weg sind, das wird sich rächen. Wir müssen schauen, dass wir irgendwie Zeit mit den Kindern suchen. Ich weiß, wir stecken alle in Beruf und wir haben sehr viel Arbeit. Aber wir können uns das vom Herrn erbitten, dass wir Zeit haben mit unseren Kindern. Vielleicht weniger mit dem Computer, aber mehr mit den Kindern. Und die Älteste gebar einen Sohn, Vers 37, den nannte sie Moab. Dieser ist der Vater der Moabiter bis auf diesen Tag. Und die Jüngere gebar auch einen Sohn und sie nannte ihn Ben-Ami, Sohn meines Volkes. Moab heißt vom Vater. Und Ben-Ami heißt Sohn meines Volkes, meines Verwandten. Von dem kommen die Kinder Ammon bis auf den heutigen Tag. Und diese beiden wurden erbitterte Feinde Israels in der Zukunft und hatten ähnlichen Charakter wie die zwei Mütter. 5. Mose, Kapitel 23, Vers 4. Es soll kein Ammoniter noch Moabiter in die Versammlung des Herrn kommen. Deshalb, weil sie euch nicht mit Brot und mit Wasser entgegengekommen sind auf dem Wege, als du aus Ägypten zogst, und weil sie Bileam, den Sohn Beors aus Petor in Mesopotamien, gegen dich gemietet haben, um dich zu verfluchen. Und was hat der Bileam gemacht, als das Verfluchen nicht funktionierte, so wie sich der Beor gedacht hat? Was hat er? Dann hatte der Bileam eine gute Idee. Er sagt, weißt du was, hol deine schönsten Mädchen, die schönsten Moabiterinnen und Ammoniterinnen. Hol die schönsten und sie sollen ein bisschen tanzen vor den Nasen der jungen Israeliten. So kannst du sie kriegen, durch Unzucht. Und das hat funktioniert. Das hat funktioniert, auf diese Weise. Da haben sie gekämpft, die Israeliten, mit Schwert und so weiter. Da waren sie stark, aber jetzt kam ein ganz anderer Kampf, Verführung. Und sie haben eine große Niederlage erlitten. Sie sind gefallen. Wiederum sexuelle Sünde, oder? Und da gab es mal eine Mur, also wir haben hier jetzt gelesen von diesen zwei Töchtern Lots und es entstehen die Moabiter und die Ammoniter. Und jetzt denken wir an eine andere Moabiterin, eine Nachfahrin aus dieser Verbindung. Eine Moabiterin, die auch viel verloren hat, die auch ihren Ehemann verloren hat, ihren Schwiegervater verloren hat, ihre Heimat verloren hat. Wer war das? Welche Moabiterin hat ihren Mann verloren, den Schwiegervater verloren? Ruth. Und die brauchte auch einen Mann. Genau wie diese Töchter Lots. Aber wie anders hat sie reagiert. Ganz anders. Anstatt ihre Hoffnung aufzugeben und irgendwie zu fleischlichen, unerlaubten Dingen zu greifen, hat sie sich auf den Gott Naomis verlassen. Und dieser Gott Naomis hat ihr einen Mann gegeben namens Boas. Weißt du, was Boas heißt? In ihm ist Kraft. In ihm ist Kraft. Boas. Bo heißt in ihm und As heißt Kraft. In ihm ist Kraft. Und sie wurde die Vorfahrin des Herrn Jesus. Ruth wurde die Vorfahrin des Herrn Jesus. Und der Herr Jesus schämte sich nicht, in seinem Geschlechtsregister eine Moabiterin zu haben. 4 Frauen sind im Geschlechtsregister Jesu in Matthäus 1. 4 Frauen. Alles ziemlich problematische Fälle. Da war die Tamar, ja, die Tochter Judas, durch Unzucht entstanden. Da war die Ruth, eine Moabiterin aus diesem hurerischen Volk. Da war die Hure Rahab und da war die Bathseba, beziehungsweise die Frau des Uriah, ja, Bathseba, war schon Bathseba, wo auch wieder Ehebruch im Spiel war. Der Herr schämt sich nicht und sagt, ich stelle mich in diesen Geschlechtsregister, in diese Bande stelle ich mich rein, sozusagen. Da will ich hervorgehen, aus diesem Geschlecht. Und so ist also Abrahams Sohn Boas heiratet Lots Tochter Ruth. Du hast gemerkt, oder? Abraham, der Boas war ja von Abraham abstammend. Und die Ruth stammt von Lot ab. Da schließt sich die Verwandtschaft wieder. Sind hier, gerade so spontan, sind hier Fragen zu diesem Kapitel? Ich nehme nicht an, dass sie Kalnitrin war, weil die Töchter doch schon recht groß waren. Also jedenfalls im heiratsfähigen Alter jedenfalls. Dann nehme ich an, dass die Hochzeit schon einige Jahre zurückliegt. Und wenn man das jetzt so rechnet, naja, wenn ich so rechne, könnte es sich sogar ausgehen. Die waren ja etwa, wie viele Jahre werden vergangen gewesen sein? 24 Jahre, oder? Waren sie im Land. 24 Jahre. Ich weiß nicht, wie lange es geschah, bis der Lot nach Sodom kam. Das steht alles nicht in der Schrift. Das wissen wir nicht. Aber vielleicht könnte es sich sogar ausgehen. Aber ich glaube es nicht. Das ist rein nur eine Vermutung. Ich weiß es nicht. Oder haben wir in Kapitel 12 gelesen von Lots Frau? Steht etwas von Lots Frau? Kapitel 12? Da steht nur Lot und den Sohn seines Bruders und all ihre Habe. Also, da wird sie nicht erwähnt. Aber danke für den Hinweis, das könnte schon sein, dass sie eine Kanaaniterin war. Gut, wir gehen weiter. Wir kommen jetzt zu dem nächsten Abschnitt, zu der dritten zum dritten Lebensabschnitt Abrahams oder zur dritten Periode hier. Und ich möchte gern da wieder eine Folie zeigen, beziehungsweise einen Überblick, sobald das hier parat ist. Ja. Also Abraham, wenn wir jetzt, die Kapitel, die jetzt kommen, sind sehr wichtig. Die Kapitel 20 bis 23, sie werden oft ein bisschen vernachlässigt. Man kennt die Geschichte von Lot, man kennt die Geschichte von Hagar und so weiter. Aber was so in Kapitel 20 vor sich geht, das vergisst man oft. Kapitel 21 auch, das ist so, da springt man gleich zu Kapitel 22, das kennt man wieder, oder die Opferung des Isaak. Aber hier haben wir sehr wichtige Geschichten und es geht hier wiederum um eine neue Gottesoffenbarung. Hier kommt Gott als der El Olam vor, der Ewige. Und wir haben wieder sechs Geschichten, die hier wieder in einer parallelen, chiastischen, in Paarweise wieder vorkommen. Zuerst, die erste Geschichte ist in Kapitel 20. Und es beginnt wieder damit, dass der Abraham seine Sarah verleugnet. Und dann werden, also Abraham ist Fremdling im Lande, Gerar, und da ist ein Philister, der Abimelech. Und wir werden das gleich dann lesen, der Philister bezahlt dann Geld an die Sarah, weil er ihr da etwas angetan hat fast und er möchte das wieder gut machen, eine Augendecke, und er zahlt 1000 Schekel Silber, weil er Sicherheit für die Zukunft will. Aber wie wir dann später feststellen, bleibt er trotzdem unsicher in Bezug auf die Zukunft. Der Abraham ist ihm nicht geheuer. Dann wird im Kapitel 21 wird dann Isaak geboren. Das ist dann die zweite Geschichte hier. Der Höhepunkt oder einer der ersten, ein erster Höhepunkt im Leben Abrahams. Und Abraham lernt eine wunderbare, wichtige Lektion: die Sicherheit im Betreff des Wortes, die Sicherheit des Wortes Gottes. Wenn Gott was sagt, dann wird er dazu stehen und es geschieht, was er sagt. Das Wort Gottes ist sicher und zuverlässig, und er sieht es hier an der Geburt des Isaak. Und dann haben wir die dritte Geschichte. Da geht es um den Sohn von Abraham, nämlich den Isaak. Und Isaak soll jetzt gesichert werden. Und da gibt es einen Unsicherheitsfaktor, und der Unsicherheitsfaktor heißt Ismael. Und Ismael muss weg, sonst ist der Isaak nicht sicher. Das Erbe muss dem Isaak gesichert werden. Sicherheit für die Zukunft Isaaks durch Verstoßung des Ismael. Und dann haben wir als vierte Geschichte, da geht es wiederum um eine Erbsicherung, aber diesmal nicht für Abrahams Sohn, sondern für Abimelechs Sohn. Abimelechs Sohn ist in Unsicherheit, weil da gibt es Feinde rundherum, und einer dieser Feinde heißt Abraham, und der Abimelech möchte Sicherheit für seinen Sohn, und deshalb kommt er zu Abraham, und da gibt es ein ganz wichtiges Gespräch, und da kommen wir dann schon noch drauf. Und dann die fünfte Geschichte ist wieder Isaak. Isaak wird diesmal nicht geboren, sondern geopfert. Und, Moment, da ist ein Fehler, dieses Befreiung Lots, das hat sich eingeschlichen, das sollte gar nicht stehen, hat sich ein Fehler eingeschlichen, wird gestrichen. Isaak wird geopfert, und dann die Sicherheit der Hoffnung Abrahams in Bezug auf den Samen wird dann unterstrichen. Gott gibt dem Abraham eine ganz gewisse Sicherheit in Bezug auf die Zukunft. Und dann in die letzte Geschichte, Sarah wird hier nicht verleugnet, sondern Sarah stirbt hier. Und als die Sarah gestorben ist, dann musste Abraham 400 Schekel Silber zahlen. Er bezahlt das an die Hethiter. Warum bezahlt er das? Weil er einen Platz will, wo die Sarah beerdigen möchte. Abraham betont, dass er ein Fremdling im Lande ist, und er wird ein Fremdling bleiben auf Erden. Und seine zukünftige Sicherheit setzt er nicht auf irgendwas Fleischliches, sondern auf den ewigen Gott, der ihm jenseits des Todes einen sicheren Ort bereiten wird. Da kommen wir dann noch drauf zu sprechen. Also wir sehen hier wiederum, dass auch hier wieder sechs Geschichten sind, und sie verhalten sich wieder paarweise. Die erste Geschichte und die letzte Geschichte sind ähnlich, Einiges ist da ähnlich und das ist eine Art der hebräischen Geschichtserzählung, dass man die Geschichten so paarweise anordnet. Hier hat es der Heilige Geist so gemacht. Und die zweite und die vorletzte Geschichte geht um Isaak und die dritte und die vierte Geschichte in der Mitte geht es jeweils um den Sohn. Einmal um den Sohn Abrahams, der gesichert werden muss, und dann um den Sohn des Abimelech, der gesichert werden muss. Also hier der Überblick zu diesen Kapiteln. Wir wollen das jetzt wieder lesen. Zuerst Kapitel 20. Also es geht um die große Frage der Sicherheit. Sicherheit in Menschen oder Sicherheit in Gott allein, in dem ewigen Gott Jakobs. Nein, den Gott El Olam, den Gott Abrahams. Das ist ja ein Thema, das uns auch sehr oft beschäftigt und von daher sehr, sehr praktisch für uns, sehr wichtig für uns. Vers 1. Und Abraham brach auf von dort nach dem Lande des Südens und wohnte zwischen Kadesh und Sur und er hielt sich auf zu Gerar. Also er wohnte als Fremdling. Das wird hier betont. Er hielt sich als Fremdling auf. Ich weiß nicht, wie es in Ihrer Übersetzung steht. In Vers 1 sollte eigentlich das sich aufhalten, das hebräische Wort für sich aufhalten, heißt ein Fremdling sein. Steht das bei Ihnen in Ihrer Übersetzung so? Ja? Also er hielt sich als Fremdling auf. Und Abraham sagte von seiner Frau Sarah, sie ist meine Schwester. Also er verleugnet hier Sarah vor den Philistern. Das ist eine alte Halblüge, die er noch immer herumschleppt mit sich. Eine Lüge, eine Halblüge ist eine Lüge und eine alte Gewohnheitssünde, mit der er nicht radikal ins Gericht gegangen ist. Wir sollen nicht glauben, dass wir eine Sünde, die wir vor 25 Jahren getan haben, dass wir die heute nicht wiederholen könnten. Sehr wohl, sehr wohl. Sollte ihm eine Lüge Sicherheit geben? Warum lügt er? Ja, wegen Sicherheit. Er möchte Sicherheit. Er hat Angst. Die könnten mich ja umbringen, meine Frau wegnehmen. Kann ihn das bewahren? Ist Gott nicht in der Lage, ihn zu bewahren? Also es wiederholt sich die Geschichte von Kapitel 12 und diesmal ist es sogar schlimmer. Diesmal weiß er doch ganz genau, dass durch Sarah der Nachkomme kommen wird. Es ist wiederum die Unlogik des Glaubens. Er weiß ganz genau, Sarah ist meine Frau und muss meine Frau bleiben. Von ihr bekomme ich den Nachkommen. Und Gott hat gesagt, Sarah wird schwanger werden und von Sarah wirst du den Sohn bekommen. Und er soll Isaak heißen. Das heißt also, wir sehen hier wieder die Unlogik des Unglaubens. In unserem Leben ist es auch oft so. Ich handle so unlogisch, ganz einfach, weil ich nicht glaube. Weil ich nicht vertraue auf das, was Gott gesagt hat. Ganz fleischlich. Ganz fleischliche Reaktionen. Da sandte Abimelech, der König von Gera, nach Sarah und ließ sie holen. Interessant, dass diese Frau noch so attraktiv war. 89 Jahre alt und so attraktiv. Aber vergessen wir nicht, damals ist man älter geworden als heute. Der Abraham selber ist glaube ich, 175 Jahre alt geworden. Sem ist ja auch noch sehr alt geworden. Wahrscheinlich starb der Sem erst nach dem Abraham. Sem wurde 600 Jahre alt. Und wenn man das rechnet, Sem und dann später Abraham, wenn man das durchrechnet, sieht man, dass Sem länger lebte als Abraham. Da ist kein Wunder, dass eine Frau mit 89 noch so attraktiv aussieht. Vers 3. Und Gott kam zu Abimelech des Nachts im Traum und sprach zu ihm, siehe, du bist des Todes. Wegen der Frau, die du genommen hast, sie ist die Ehefrau eines Mannes. Gott greift ein. Gott greift ein in seiner großen Gnade. Man fragt sich, was wäre geschehen, wenn Gott nicht eingegriffen hätte. Unausdenkbar. Abimelech, Vers 5, Vers 4, Abimelech aber hatte sich ihr nicht genaht. Und er sagte, mein Herr, willst du auch ein gerechtes Volk töten? Hat er nicht zu mir gesagt, sie ist meine Schwester? Und auch sie selbst hat gesagt, er ist mein Bruder. In Lauterkeit meines Herzens und in Unschuld meiner Hände habe ich das getan. Zu beachten ist hier die hohe Moral dieses Philisterkönigs. Und in Lauterkeit meines Herzens und in Unschuld habe ich das getan. Und Gott sagte Gott sagt dann zu ihm, Auch ich weiß, Vers 6, auch ich weiß, dass du in Lauterkeit deines Herzens diese getan hast, und so habe ich dich auch davon abgehalten, gegen mich zu sündigen. Darum habe ich dir nicht gestattet, sie zu berühren. Wenn man ganz genau liest, merkt man, dass Gott sehr genau ist. Gott sagt hier, du hast in Lauterkeit deines Herzens gehandelt. Aber er hatte gesagt, was hat er gesagt? In Unschuld meiner Hände und in Lauterkeit meines Herzens. Gott wiederholt nur in Lauterkeit deines Herzens. Denn Unschuld deiner Hände, nein. Kein Mensch ist unschuldig. Kein Mensch ist überhaupt unschuldig. Es gibt keinen Unschuldigen, außer dem Herrn Jesus. Aber lauter warst du, aufrichtig warst du. Ja, gut. So habe ich dich auch davon abgehalten, gegen mich zu sündigen. Darum habe ich dir nicht gestattet, sie zu berühren. Also Gott ist wirklich in der Lage, jemanden vor einer Sünde zu bewahren. Hier hat er den Abimelech vor einer Sünde bewahrt. Gott kann die Umstände so lenken, dass es nicht dazu kommt. So gib nun dem Mann seine Frau zurück, denn er ist ein Prophet und er wird für dich bitten, so wirst du am Leben bleiben. Und Abimelech stand des Morgens früh auf und rief alle seine Knechte und so weiter. Und jetzt holte die und dann holte den Abraham, was hast du uns da angetan? Was hast du angetan? Was habe ich gegen dich gesündigt, dass du über mich und über mein Königreich eine so große Sünde gebracht hast? Dinge, die man nicht tun sollte. Und Abimelech sagte zu Abraham, was hast du beabsichtigt, dass du mir das getan hast? Jetzt kriegt der Abraham einen roten Kopf wahrscheinlich und sprach, ich dachte, gewiss ist keine Gottesfurcht an diesem Ort und sie werden mich und meiner Frau willen töten. Jetzt muss er zugeben, wie fleischlich er hier gedacht hat. Negatives Denken. Auch ist sie wahrhaftig meine Schwester. Naja, hier kommt die Ausrede, sie ist nur seine Halbschwester. Und sie ist meine Frau geworden. Vers 13 und Vers 14. Da nahm Abimelech Kleinvieh und Rinder und Knechte und Mägde und gab sie dem Abraham und er gab ihm Sarah, seine Frau, zurück. Und Abimelech sagte, siehe, mein Land ist vor dir. Wohne, wo es gut ist in deinen Augen. Und zu Sarah sagte er, siehe, ich habe deinem Bruder 1000 Silberschäkel gegeben. Siehe, das sei dir eine Augendecke vor allem, die bei dir sind. Und in Bezug auf alles ist die Sache rechtlich geschlichtet. Da hast du das Geld. Und wir sind quitt, okay? Du bist nicht mehr böse auf mich und ich bin nicht mehr böse auf dich. Das ist geklärt. Ich habe deine Frau dir weggenommen, das hätte ich nicht tun sollen. Und als Entschädigung kriegt sie 1000 Schekel Silber. Und der Philisterkönig, der war natürlich schon sehr weise, denn er wusste, der Abraham ist nicht so ein kleiner Bauer mit zwei Knechten. Abraham hat ein ganzes Heer von Knechten. Wenn er damals schon 318 Knechte hatte, wie viel hat er jetzt schon? Vielleicht hat er jetzt schon 600 gehabt. Das ist der wurde immer reicher, immer mächtiger, dieser Abraham. Und da muss man sich gut stellen mit den Leuten, denn sonst gibt es Schwierigkeiten in der Zukunft. Sehr klug von dir, Abimelech. Und dann also wird das bezahlt und er denkt sich, meine Sicherheit ruht auf dem Geld, das ich bezahlt habe, und geht seines Weges. Und Abraham betet für Abimelech und für die Frauen Abimelechs. Da heilte Gott Abimelech und seine Frau und seine Mägde, dass sie wieder Kinder gebaren, denn Jahwe hatte zuvor jeden Mutterschoß im Hause Abimelechs fest verschlossen, um Sarahs Willen, der Frau Abrahams. Das ist hier sehr interessant. Gott hatte hier eingegriffen mit einem Gericht über die Frauen und Mägde des Abimelech. Gott sagte, wenn du meinen Samen gefährdest, meinen Nachkommen Isaak, dann gefährde ich, oder wenn du meine Zukunft, die Zukunft gefährdest, Zukunft Abrahams und Sarahs, dann gefährde ich deine Zukunft. Für einen Philisterkönig war es wichtig, dass er Nachkommen hatte. Und offensichtlich hatte Abimelech bis jetzt noch keinen. Und die Frauen waren verschlossen. Die Mägde waren verschlossen. Und jetzt muss Abraham beten für Abimelech, dass die Frauen dort im Hause Abimelechs, dass die Kinder bekommen. Er, der Abraham, der selber eine unfruchtbare Frau bis jetzt gehabt hat, muss jetzt beten für den Feind, dass der eine Frau bekommt. Eine fruchtbare Frau bekommt, die ihm ein Kind gebiert. Er tut es, er demütigt sich und der Herr öffnet den Mutterschoß dieser Frauen. Und dann kommt die nächste Wichtige Geschichte, der Höhepunkt, der erste Höhepunkt im Leben Abrahams hier. Und der Herr Jahwe suchte Sarah heim, wie er geredet hatte, und tat an Sarah, wie er geredet hatte. Und Sarah wurde schwanger und gebar Abraham einen Sohn in seinem Alter zu der bestimmten Zeit, von der Gott zu ihm geredet hatte. Dreimal wird hier wiederholt, dass Gott etwas geredet hatte. Gott hat es versprochen. Und jetzt kommt der große Augenblick. Jetzt kommt die Geburt. Also mittlerweile dürften wieder einige Monate vergangen sein. Sarah wird dann schwanger. Und dann, also im Philisterland waren 2-3 Monate vergangen wahrscheinlich. Dann wird Sarah schwanger. Und dann hat sie geboren. Und Abraham lernt die Sicherheit, die Gewissheit des Wortes Gottes. Gott hat es versprochen, Gott wird es tun. Abraham gab seinem Sohn, der ihm geboren wurde, den Sarah ihm gebar, den Namen Isaak, Yitzchak. Und Abraham beschnitt Isaak, seinen Sohn, als er 8 Tage alt war, wie Gott ihm geboten hatte. Und Abraham war 100 Jahre alt, als ihm sein Sohn Isaak geboren wurde. Abraham hat keinen Grund, sich selbst zu rühmen. Er war schwach gewesen, er war sogar fleischlich, hat fleischlich gehandelt. Jetzt hat Gott gehandelt, Gott hat gesprochen und Gott hat erfüllt, was er versprochen hat. Vers 6, und Sarah sprach, Gott hat mir ein Lachen bereitet, wer es hören wird, wird mir zulachen. Jetzt darf sie lachen, alles als Frucht des Glaubens. Jetzt kann sie lachen, sich freuen. Und so also wird dieser Isaak, so ist jetzt Abraham zu seinem Isaak gekommen, der Same ist da, die Verheißung ist erfüllt, wunderbar. Sie sprach, wer hätte dem Abraham gesagt, dass Sarah Kinder stillen werde? Ich habe ihm einen Sohn geboren für sein Alter. Aber jetzt haben wir noch ein Problem, das Problem ist der Ismael. Und das bringt uns zur dritten Geschichte, oder ich denke, vielleicht sollten wir hier abbrechen. Sind Fragen da, möchte ich so sagen, sind Fragen hier. Und da, den letzten Satz bitte. Dagon, ja. Also, das ist schwer zu sagen. Danke. Die Frage war, welchen Gott beteten die Philister an? Ja, es hört sich so an, als ob der Abimelech schon irgendwie eine Beziehung hat zu Gott, in dieser, dass er diesen Gott Abrahams kennt, jedenfalls kommt es so raus. Das war die Frage, haben jetzt die Philister schon Kontakt gehabt mit dem Gott Abrahams oder mit dem Gott, dem wahren Gott des Himmels? Ich denke, das lesen wir öfters, dass Gott zu einem Heiden, es gibt mehrere Fälle in der Bibel, dass Gott zu einem Heiden spricht. Ich weiß nicht, ob man nur von diesem Gespräch, dass Gott jetzt also sich an den Abimelech wendet, dass man hier gleich rückschließen muss, dass dieser Abimelech jetzt ein Anbeter Jahwes war. Eines ist sicher, eine gewisse Gottesoffenbarung gab es ja wo der Abraham herkommt, im Ur in Chaldea, dort hatte sich ja auch der Glaube an diesen Gott Sems, hatte sich ja auch weiter fortgepflanzt. Also der Glaube an den einen Gott, ist nicht ganz verschüttet gewesen. Auf der anderen Seite hat sich aber viel Götzendienst jetzt inzwischen auch breit gemacht. Ich selber kann die Frage nicht richtig beantworten. Später wissen wir es ganz sicher, dass die Philister Götzen angebetet haben. Hier erfahren wir gar nichts über die Religion der Philister. Ich weiß es nicht. Oder hat jemand von Ihnen eine Idee, eine Hilfe in dieser Frage? Dass eine gewisse Gotteserinnerung an den einen Gott noch da war. Bei den Ägyptern soll das auch gewesen sein. Die Ägypter sollten auch noch, ich glaube, es war ein Echnaton, da soll es einen Eingottglauben eine Zeit lang gegeben haben bei den Ägyptern. Einer dieser Pharaonen, das weiß man aus der ägyptischen Geschichte, hatte nur einen Gott. Ansonsten hatten die Ägypter ja viele Götter. Ist nur interessant, dass sie eine Zeit lang dieses Denken da war. Ob das nun der wahre Gott, ob der den wahren Gott ist, sei dahingestellt, wahrscheinlich nicht. Aber gewisse Erinnerungen an diesen einen Gott gab es ganz sicher. Ja. Gut, vielleicht ein paar Gedanken zu Hagar und zu dieser Ausstoßung Ismaels. Es war für den Abraham sehr schmerzlich, als der Herr sagte, es heißt hier, oder als die Sarah sagte, stoße diesen Sohn, treibe diese Magd und ihren Sohn hinaus. Denn der Sohn dieser Magd soll nicht erben mit meinem Sohn, mit Isaak. Und die Sache war sehr übel in den Augen Abrahams um seines Sohnes willen. Sehr übel, sehr schmerzlich auch für ihn. Aber es gab keinen anderen Weg. Gott sagte zu Abraham, lass es nicht übel sein in deinen Augen, wegen des Knaben und wegen deiner Magd. Was immer Sarah zu dir sagt, höre auf ihre Stimme. Denn in Isaak soll dir ein Same genannt werden. Doch auch der Sohn der Magd, auch den Sohn der Magd werde ich zu einem Volk machen, weil er dein Same ist. Und Abraham steht dann auf und packt der Hagar noch etwas ein Picknick, etwas Wasser noch im Schlauch und so weiter, und er ließ sie gehen. Aber die Überlebenschance war sehr gering. Zwei Wochen vielleicht oder so, wenn überhaupt. Und dann sind sie sicher verdurstet und es ist fertig. Es ist Ende. Und Hagar ist auch am Ende ihrer ganzen Existenz. Hagar ist am Ende ihres Lebens. Und wir erfahren dann, wie sie zu Gott schreit, beziehungsweise wie der Sohn auch, beide. Sie weint vor Gott und sie kann nicht ansehen das Sterben des Knaben. Und da heißt es Vers 17, da hörte Gott die Stimme des Knaben. Kapitel 21, Vers 17. Da hörte Gott die Stimme des Knaben, und der Engel Gottes rief Hagar vom Himmel her und sprach zu ihr, was ist mit dir, Hagar? Fürchte dich nicht, denn Gott hat die Stimme des Knaben gehört, da wo er ist. Also Gott hat auf das Weinen des verdurstenden Knaben gehört und hat auch die Hagar gesehen, wie sie geweint hat. Steh auf, nimm den Knaben und fasse ihn mit deiner Hand, denn ich will ihn zu einem großen Volk machen. Und Gott öffnete ihre Augen und sie sah einen Wasserbrunnen, und sie ging hin und füllte den Schlauch mit Wasser und sie tränkte den Knaben. Jetzt zeigt er ihnen den Brunnen. Der war schon in der Nähe, der Brunnen. Nur hatten sie ihn nicht gesehen. Jetzt öffnet er ihr die Augen. Also sie am Nullpunkt ihres Lebens. Und jetzt zeigt ihr Gott das rettende Wasser. Ist auch hier ein schönes Bild, das man hier verwenden kann. Auch wie Gott einem Menschen am Ende der eigenen Kräfte dann die Augen öffnet. Auch wir brauchen das, dass der Herr uns an den Punkt bringt, wo wir sagen, Herr, ich habe nichts, ich kann nichts. Und dann sagt der Herr, dann öffnet der Herr uns die Augen und wir sehen den Brunnen. Den Brunnen, wo das lebendige Wasser fließt. Das Wasser ist immer schon da, die ganze Zeit. Aber beten wir, dass wir geöffnete Augen haben. Auch für uns. Das Wasser ist da. Wenn wir innerlich dürstend sind oder am Verdursten sind, das Wasser ist da. Herr, öffne mir die Augen. Die Bibel ist da. Der Brunnen ist da. Es gibt Leute, die lesen ihre Bibel und lesen sie, ach, ja, ach, heute ist nichts drinnen für mich. Das ist immer was drinnen. Es ist immer etwas da zum Trinken, zum Essen geistlich. Es ist Gottes Wort und jedes Mal, wenn ich Gottes Wort vor mir habe und aufschlage, spricht Gott. Gott spricht immer. Oder wir beten, Herr, sprich durch den Prediger. Ich weiß nicht, wieso durch den Prediger? Er soll durch das Wort, Gott hat ja das Wort Gottes gegeben. Vielleicht sollten wir beten, Herr, hilf dem Prediger, dass er sich ans Wort hält. Und hilf mir, dass ich mich konzentriere auf das, was aus dem Wort kommt. Natürlich muss uns der Herr helfen. Wir können nichts ohne den Herrn. Aber auf der anderen Seite sollen wir nicht vergessen, dass die Aufgabe des Predigers oder des Lehrers ist, eigentlich nichts anderes als das, was das Wort Gottes sagt, zu erläutern. Wir erwarten manchmal zu viel. Und es sind hier wahrscheinlich einige Brüder, die predigen, und von denen wird zu viel verlangt. Manche basteln an einer Predigt herum und versuchen, wie kann ich es machen, dass ich die irgendwie mitreißen kann, und ich muss eine Ermahnung drin haben und ich muss drei Punkte haben und ich muss viele Illustrationen haben und ich muss alles Mögliche. Ja? Nein, Wir sind nicht gerufen, Predigten zu basteln. Gott hat uns gerufen, das Wort Gottes zu verkündigen und zu erläutern, zu erklären, einfach das Wort darzulegen. Aber wir sollen beten, dass der Herr uns Gnade schenkt, dass wir das Wort Gottes, dass wir selber geöffnete Augen haben, dass wir sehen die Wunder an seinem Gesetz und das dann weitergeben. Dann müssen wir beten, dass der Heilige Geist, während wir das Wort Gottes erläutern und weitergeben, dass der Heilige Geist auch den Hörern geöffnete Augen schenkt, dass sie auch sehen, was hier drinnen steht. Und wir sollen beten, dass, wenn ich etwas nicht richtig verstanden habe oder nicht, ja, einfach gar nicht gesehen habe, dass der Herr das dann aufzeigt. Das Wasser ist da, das Wort Gottes ist da. Und wenn ich meine stille Zeit mache am Morgen und lese, es ist immer lebendiges Wasser. Es ist immer Wort Gottes. Es ist genügend Speise drinnen. Und der eine sammelt wenig und hat genug. Und der andere sammelt viel und hat auch genug. Hat nicht Überfluss und der andere hat nicht Mangel. Wenn wir beten, Herr, gib mir geöffnete Augen. Hilf mir, vielleicht sollten wir mehr beten. Hilf mir, dass ich mich konzentrieren kann auf das Wort Gottes. Dass nicht die anderen Dinge des Alltags mir das überlagern. Dass nicht die Dinge des Lebens das Wort Gottes zudecken, wie unter Josias Zeit, oder ich glaube, es war bei Josia oder war es bei Hiskia, wo das Wort Gottes, da sind sie gekommen, haben gesagt, hey, stell dir vor, wir haben das Wort Gottes gefunden. Wo war es? Ja, da in der Schatztruhe, da unter dem Geld, da war eine Buchrolle und wir haben sie gefunden. Fünfte Buch Mose oder war es das ganze Gesetz Mose, war zugedeckt vom Geld. Und heute ist oft das Wort Gottes zugedeckt von den Dingen dieser Welt. Beten wir, dass der Herr uns die Augen öffnet und dass er uns hilft, uns zu konzentrieren, dass wir uns ausrichten können und dass wir verstehen, was Gott, und geöffnete Augen haben, was Gott gesagt hat, getan hat. Als der Herr Jesus auferstanden war, haben sich die Jünger getroffen, waren die Jünger beisammen. Und dann kam er in ihre Mitte, in Lukas 24, und dort heißt es, er tat ihnen das Denken auf, den Denksinn auf, zu verstehen die Schriften. Schön, wenn der Herr Jesus unseren Denksinn auftut, unser Verständnis öffnet, sodass wir das Wort Gottes verstehen, die Schriften verstehen. Oder auch vorher, die Emmaus-Jünger, da wurden ihnen die Augen aufgetan. Oder Vers 32, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete und uns die Schriften auftat? Wenn der Herr Jesus uns die Schriften auftut, während wir Bibel lesen, in unserer stillen Zeit, dann geschieht etwas, dann wird es warm. Dann wird es warm. Bei uns. Herr, öffne mir die Augen, dass ich verstehe die Wahrheiten des Evangeliums, dass ich verstehe die Wahrheiten der Schrift. Öffne mir die Augen. Und es gibt Leute, die sagen, ja, ich habe jetzt die Bibel durchgelesen, ich bin fertig. Ja, was soll ich jetzt lesen? Wenn jemand so liest, hat er wahrscheinlich noch nie die Bibel gelesen. Noch nie wirklich gelesen. Wenn wir die Bibel lesen, dann freuen wir uns schon wieder gerade aufs nächste Mal. Wenn wir den ersten Mose fertig haben, kann man gerade wieder von vorne anfangen. Gerade nochmals reingehen. Oder vielleicht lesen wir einen kleinen Brief. Nehmen wir den Epheserbrief. Wir lesen den Epheserbrief, wir sind fertig, können gerade nochmal von vorne anfangen. Und sagen, so Herr, jetzt habe ich den Überblick. Jetzt nochmal. Und jetzt geht es nochmal, und jetzt zeig mir Dinge. Und dann fangt man vielleicht an, einige Dinge zu unterstreichen. Ich bin so ein Typ, ich unterstreiche gerne mit verschiedenen Farben. Ich habe da 20 Farben liegen, ja, auf dem Schreibtisch. Und dann unterstreiche ich irgendwelche Striche und Verbindungen und so weiter, was mir auffällt. Und dann nach einer Zeit muss ich dann eine neue Bibel nehmen, weil die eine ist schon voll und nicht mehr Überblick, kein Überblick mehr, dann muss man mit einer neuen beginnen. Aber es ist so, nichts soll uns die Freude wegnehmen am Bibellesen. So von Herzen nach Herzenslust dürfen wir Gottes Wort lesen. Ich habe zum Beispiel bei den Psalmen, das war mir eine ganz große Hilfe, als ich die Psalmen studierte und mir wurde der Hinweis gegeben, jeder Psalm hat eine Mitte. Ich glaube, ich habe schon mal davon geredet, ich weiß es nicht. Jeder Psalm hat eine Mitte. Das ist hebräische Dichtkunst. Der mittelste Vers ist oft eine Zusammenfassung des ganzen Psalms oder eine Zentralaussage, eine ganz wichtige Aussage des ganzen Psalms. Psalm 23 hat eine wunderschöne Mitte. Wisst ihr, wie die Mitte heißt? Denn du bist bei mir. Das ist genau in der Mitte des Psalms. Ja, wie komme ich auf die Mitte? Und wir versuchten das in der Übersetzung von Herbert Janssen, versuchten wir das ein bisschen da nachzuhelfen, dass man leichter auf die Mitte kommt. Da gibt es auch einen kleinen Anhang in der Übersetzung, wo Hinweise gegeben werden, weil wir haben ja Deutsch, wir haben den Psalm in Deutsch, wir bräuchten aber den Psalm in Hebräisch, um die Mitte herauszufinden. Zum Beispiel die Mitte der Wörter oder die Mitte der Zeilen, so Halbzeilen gibt es ja bei den Psalmen oft. Und bei Psalm 23, da ist es so, da ist, im Hebräischen besteht der Psalm aus 55 Wörtern. Und in der Mitte, genau in der Mitte, sind drei Wörter. Die heißen Ki Ata Imadi. Und Ki Ata Imadi heißt, denn du bist bei mir. Und diese drei Wörter sind umrahmt von 26 Wörtern vorne und 26 Wörtern hinten. Und die Zahl 26 ist für die Juden eine wichtige Zahl. Wisst ihr warum? Die Juden, die spielen auch manchmal ein bisschen mit Zahlen. Die jüdischen Dichter auch. Der Dichter, die deutschen Dichter machen das nicht, aber die jüdischen Dichter spielen schon mit Zahlen. Und das Wort, die Zahl 26 ist deshalb so wichtig, weil der Name Gottes, Yahweh, hat die Quersumme 26. Das heißt, J ist, der Buchstabe J steht für die 10. Ja, das ist der 10. Buchstabe. J, H, das ist die 5. W, das ist die 6. Und das H ist die 5. 10, zweimal die 5 und einmal die 6 gibt 26. Und jetzt hat der Psalmist den Herrn, Yahweh, den Herrn, hat er vorne hingestellt im Psalm und hinten hingestellt und in der Mitte hat er die drei Wörter, denn du bist bei mir. Und der Psalmist hat das auch wörtlich auch gemacht. Der Herr ist mein Hirte, der Herr, Yahweh ist vorne, der Herr ist mein Hirte. Dann kommt nirgends was von der Herr. An der letzten, zum Schluss, ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Vorne der Herr, hinten der Herr, in der Mitte, denn du bist bei mir, umgibt er mich, der Herr. Und das ist zusätzlich dargestellt durch die 26 Wörter vorne und die 26 Wörter hinten. Das ist hebräische Dichtkunst. Das kann man nur wissen, wenn man das Hebräische studiert. Aber man kann es ein bisschen versuchen, das den Leser zu helfen, auf das draufzukommen. Das wurde versucht in dieser Übersetzung von Herbert Janssen. Und das ist für mich so schön. Jetzt sehe ich, der Psalm 23 ist so ein kostbarer Psalm und jetzt habe ich die Mitte, denn du bist bei mir. Und wisst ihr, welches Wort von diesen dreien in der Mitte steht? Denn du bist bei mir, ki ata imadi, sind drei Wörter. Und von diesen dreien ist das Wort du in der Mitte. Also die ganze Mitte von Psalm 23 heißt du, Herr, du bist bei mir, du umgibst mich, bist die ganze Zeit bei mir. Du bist mein Hirte und ich werde dann in Ewigkeit bei dir sein, bei dir wohnen. Das sind schöne Sachen, das sind jetzt zusätzliche Sachen, ja? Aber man braucht nicht einmal diese hebräischen Sachen können. Man kann einfach im Deutschen den Psalm lesen und sich an ihm erfreuen. Und ich merke, dass Psalm 23 immer noch was Kostbares ist. Den kenne ich schon auswendig. Das habe ich schon abgehakt. Psalm 23 ist... brauche ich nicht mehr lesen, ich lese von Psalm 22 zu Psalm 24, oder? Weil das kenne ich ja schon. Nein, gerade so lesen, wie wenn ich ihn noch nie gelesen hätte. Es ist gut, wenn wir so die Bibel lesen, als ob wir sie noch nie gelesen hätten. Und sagen, Herr, jetzt bin ich so gespannt, was du hier gesagt hast. Und das ist Speise für meine Seele. Öffne mir die Augen, dass ich sehe den Brunnen. Und der Herr öffnet der Hagar die Augen und sie sieht den Brunnen. Möge der Herr uns Gnade geben, dass wir ihn vor Augen haben. Wollen wir noch vielleicht einige beten miteinander? Herr, auch für die Barmherzigkeit, die wir gesehen haben, dein Wesen, dein feinfühliges, gnädiges Wesen, wenn wir sehen, wie du mit Lot umgingst, mit Hagar umgingst und auch mit Abraham, auch mit Sarah. Wir danken dir für dein Herz und wir beten, dass du uns weiterhin die Augen öffnest, dass wir sehen die wunderbaren Dinge in deinem Wort. Amen.